Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Moderne Regional Podcast. Dieses Mal haben wir eine Frankfurt-Weimar Connection. Ich darf begrüßen im Doppelpack zwei Kuratorinnen einer spannenden Fotoprojektes, Frau Ulrike Mönnich und Annette Jahn. Hallo nach Weimar.
Hallo.
Hallo.
Ich bin getriggert worden, das gebe ich ganz ehrlich zu und steige damit gleich eins ins Thema, durch zwei Sachen Sie anzusprechen und Sie einzuladen zu uns in dieses kleine virtuelle Format. Zum einen Fotografie und ich sah Fotos, da dachte ich, oh, muss ich mehr wissen. Und zum anderen haben Sie einen großartigen Titel, vielleicht ein Zitat, das können Sie mir besser erklären. Und an den Rändern taumelt das Glück. Was sind das für Ränder und was ist das für Glück?
Das ist zum Großteil Ihre Erfindung. Annette Jahn hat das ins Spiel gebracht und das soll sie auch selbst am besten kurz erläutern. Ja.
Also ein Zitat ist es demnach nicht. Auf der Suche nach einem Titel war das ein erster spontaner, ein bisschen noch anders. Also es hieß nicht, an den Rändern taumelt das Glück. Wir hatten ein anderes Verb, aber wir sind, nachdem wir drei Titel in Erwägung gezogen hatten, auf den zurückgekommen, wie das oft so ist. Die ersten Einfälle erweisen sich dann manchmal als die besseren.
Kurz vor, bevor wir eine Anzeige geschaltet haben und das Kind dann einen finalen Namen bekommen musste, sagt man, das war eigentlich das Beste. Das ist poetisch, kann man sehr viel mit assoziieren und das hat sich als ein großer Glücksfall erwiesen, weil das guter Einstieg ist in alles, in das Thema, in die Ausstellung, in das Material.
Um was geht es bei Ihrem Projekt?
Es geht in unserem Projekt vordergründig um eine Alltagsgeschichte der DDR der 70er, 80er Jahre und der sogenannten beginnenden Transformationszeit. Das ist erwachsen aus einem größeren Zusammenhang. Also das Projekt ist Teil eines Forschungsverbundes, Diktaturerfahrung und Transformation, wo es einige Projekte gibt, die sich für in dieser Zeitspanne mit verschiedenen Phänomenen auseinandersetzen. Und deswegen haben wir auch die Zeit, in der sich die Fotografien befinden, in diesen Zeitraum gelegt. Und wir haben als Verbund mit der ACC-Galerie Weimar kooperiert. Das heißt, Ulrike Mönnig ist kuratorisch von der ACC-Galerie dazugekommen. Ich bin aus dem Verbund in dieses Projekt gekommen. Und wir haben, sage ich mal, unsere Kompetenzen zusammengeworfen und haben damit dann die Ausstellung entwickelt. Das heißt, es gibt zwei Sachen. Zum einen die Fotografie. Zum anderen eben diese Alltagsgeschichte. Und deswegen ist es auch am Ende eine Ausstellung, die nicht behauptet, einen fotografischen Kanon zu entwickeln oder eine Wertung herzustellen, was die Relevanz der beteiligten Fotografinnen anbelangt.
Jetzt habe ich aus der eigenen Erinnerung, ich habe so einen Geruch in der Nase für späte DDR. So eine Mischung aus Trabi und Heizung und so ein bisschen Laub auf den Wegen. Gibt es so eine Farbe für die späte DDR? Also ist das in der Fotografie schwarz-weiß oder sind das Farbfotografien mit so einem gewissen Timbre? Welche Farbe hat diese Zeit?
Also ich glaube, das ist eine komplexe Frage. Es gibt natürlich sowohl Farb- als auch Schwarz-Weiß-Fotografie. In unserer Ausstellung, auch in der Publikation, die wir jetzt vorbereiten, sind vornehmlich Schwarz-Weiß-Fotografie, haben wir ausgestellt und zeigen wir. Farbfotografie ist ein besonderes Thema. Das hat auch braucht eine besondere Technik in der Entwicklung. Also das hat auch viel mit Möglichkeiten zu tun. Schwarz-Weiß-Fotografie ist eher die künstlerischen Autorenfotografie, die wir vorrangig ausstellen. Also es hat auch was mit den Themen und mit den Themenbereichen zu tun, auf die wir uns beschränkt haben. Also wir haben eben Pressefotografie komplett rausgelassen und da ist natürlich viel mehr Farbfotografie auch vorhanden, wurde viel mehr in Farbe fotografiert. Uns ist natürlich aufgefallen, dass wir haben nicht nur Fotografen, Fotografinnen, die in der DDR sozialisiert waren und gelebt haben, sondern auch Fotografen, die westdeutsch waren, die in den Osten gekommen sind, dort gelebt oder ihn besucht haben, dort fotografiert haben. Und die Fotografien, die wir zeigen, ist es Zufall oder nicht? Jedenfalls war das zumeist Farbfotografie. So, da kann man, also gab es eine zufällige oder auch nicht zufällige Unterscheidung.
Ich kenne das aus der Architektur, dass man geneigt ist, künstlerisches Schaffen oder bildnerisches Schaffen aus der späten DDR-Zeit zu unterscheiden in das waren die, die sich gegen das System gewendet haben, die Guten aus heutiger Sicht, und das waren die, die mit dem System gearbeitet haben. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Dann fallen dann so Begriffe wie Propagandabilder oder so etwas in der Art. Sind das Schubladen, die sich gerade als unbrauchbar erweisen, weil wir einfach eine Generation weiter sind inzwischen oder auch geschichtlich weiter? Oder sind das Begriffe, mit denen Sie noch arbeiten mussten oder wollten?
Also zum einen sind Schubladen vordergründig für uns Menschen ja erstmal eine Hilfe, die Welt zu ordnen. Und ich glaube, diese Schubladen, die Sie gerade genannt haben, haben sich nicht komplett erledigt. Aber ich glaube, die Grautöne dazwischen, um mal im Bild der Fotografie zu bleiben, die sind natürlich weitaus vielschichtiger. Und man kann eigentlich in wenigen Fällen sagen, das ist jetzt genau das und nichts anderes. Also sowohl die Lebenswirklichkeit der Menschen war viel differenzierter und auch in der Fotografie ist das differenzierter gewesen. Und Leute sind in Zwängen gewesen. Man kann diese Sachen, glaube ich, oder das wollten wir zumindest nicht in dieser Hinsicht betrachten. Also uns war es vordergründig wichtig, dass wir auf Augenhöhe sind mit dem Bildmaterial. Sprich, wir haben uns bewusst entschieden, keine Motive zu verwenden, die jetzt zum Lachen herausfordern im Sinne eines Lächerlichmachens oder die Klischees bedienen. Jeder kennt die Fotos von Fahnenaufzügen, von Jugendlichen in FDJ-Kleidung oder von Pionieren. Also es gibt da mannigfaltige Beispiele, wo jeder weiß, das ist ein Bild, was in der DDR gemacht wurde. Das wollten wir nicht machen, aber da ging es uns eben wirklich darum, wir haben KünstlerInnen, also FotografInnen in dieser Zeit auf ihre Umwelt geblickt und da bietet sich also thematisch sehr viel an. Und da kommen wir auch nochmal auf die Ränder zurück, die Sie am Anfang erwähnten, wo wir jetzt nicht so richtig drauf geantwortet hatten. Also wir kommen auch an die Ränder der Gesellschaft, die so nicht im Fokus standen und bis heute mancherorts auch gar nicht im Fokus stehen. Wir hatten zum Beispiel eine Serie dabei von Christiane Eisler, die sich mit der Jugendwerkhof-Thematik schon frühzeitig in der DDR auseinandergesetzt hat. Das ist vielen, die in der DDR aufgewachsen sind, noch unbekanntes Terrain zum Beispiel.
Und trotzdem, also indem wir verzichtet haben, spezifische Insignien, das ist jetzt besondere Menschen mit FDJ-Hemd oder also woran man sofort eindeutig die DDR verorten kann. Dieser Verzicht bewirkte, dass ein individuelles aus Sicht des Fotografen, der Fotografin, ein individueller Blick auf die Umwelt, aber doch ein universelles Bildmaterial zusammengestellt. Und das wiederum, das ist ein weiterer Wunsch, den wir hatten, ein möglichst breites Publikum damit anzusprechen und es zugänglich zu machen. Also einerseits von einem Land, das es nicht mehr gibt, zu erzählen, visuell, eine Erzählung zu bauen, durch die Galerie zu legen, jetzt in ein Buch zu übersetzen und andererseits aber auch die Möglichkeit zu schaffen, auf aktuelle Lebenswelten zu übertragen, Verbindungen zu legen. Und das war ein interessanter Prozess, von dem wir nicht wussten, ob es so aufgeht in der Ausstellung. Es ist zum Glück genauso aufgegangen. Also sowohl junge Menschen, die damit gar keine Verbindung hatten, Menschen aus aller Welt, hatten Zugang zu dem Material und konnten in ihre eigene Lebenswirklichkeit Verbindungen knüpfen, sagen, das kennen wir so oder ich empfinde das so oder übertragen. Und das waren sehr interessante Gespräche, die sich dann auch vor den Bildern entwickelt, die wir auch belauscht haben, Familien, die gekommen sind, also intergenerative Austausch, das sich erzählen voneinander anhand dieser Bilder, auf die Sie geblickt haben.
Welches Foto in der Ausstellung hat am stärksten Emotionen hervorgerufen? Könnten Sie das beschreiben, auch das Foto beschreiben?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Interessant, dieses Porträt von Christiane Eisler, dieses junge Mädchen, ist vielleicht eines, das sehr, sehr stark ist. Also ein vielleicht 13-jähriges Mädchen,
ja.
Das auf einer Treppe steht.
Also, aus dieser Jugendwerkhof-Serie, die ich gerade erwähnt habe, das ist ein junges Mädchen, das auf der Treppe steht in einem Treppenhaus. Es ist nicht näher zu sehen, wo das Treppenhaus sich befindet. Sie steht da auf der Treppe, den einen Arm auf dem Treppengeländer abgestützt und schaut direkt in die Kamera und hat einen sehr durchdringenden, trotz allem, also trotz der Umstände sehr selbstbewussten Blick. Und man sieht aber, das ist jetzt ein Mensch mit Geschichte, trotz seines jungen Alters mit Geschichte. Also da steckt mehr dahinter, da will man mehr wissen. Das ist ein Bild, was auf alle Fälle sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich hüte mich immer so ein bisschen vor Superlativen. Also ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass das Bild der Ausstellung war. Also ich glaube, da gab es noch andere. Also man muss dazu sagen, wir hatten auch Wallpapers, also vereinzelte Bilder, die wir sehr groß gezogen hatten. Das waren nicht viele, die natürlich schon allein der Größe wegen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
Also die Menschen sind auf verschiedene Dinge eingestiegen, auf Situatives, auf Stadtansichten, auf Personengruppen, Menschen, die miteinander interagieren. Dann haben wir auch besondere Serien von Transit, eine Serie, die eigentlich gar nichts zeigt, als die Transitstrecke von Hamburg nach Berlin, die von zwei westdeutschen Fotografen aus dem Auto heraus fotografiert wurde. Darüber gibt es auch eine Publikation. Wir haben da einen Ausschnitt gezeigt.
Wolf Lützen
und Hans Pieler,
genau. Das, genau.
Ja, also da gibt es wirklich so verschieden, die Herkünfte der BesucherInnen war so verschieden, sind sie auch auf das Material eingestiegen. Ich muss sagen, wir haben eine wirklich große Bandbreite. Also obwohl wir uns nur auf die Autorenfotografie zumeist beschränkt haben, ist durch die Vielzahl der Fotografen, Fotografinnen, die wir gezeigt haben, zeigen konnten, 37 an der Zahl, war doch eine große Bandbreite an fotografischen Praxen vertreten und auch mit den Sujets umzugehen. Wir haben auch inszenierte Fotografie im Programm gehabt, aber eben auch das alltägliche Beobachten der Lebenswelt in der DDR.
Haben Sie einen Unterschied bemerkt zwischen, Sie sagten, zu dieser Zeit West- und ostdeutsche FotografInnen, von denen Sie wiederum Fotografien jetzt gezeigt haben? Gibt es einen unterschiedlichen Blick von westdeutschen BesucherInnen und von ostdeutschen BürgerInnen auf ihre Umwelt? Lässt sich das anders festmachen? Oder ist es dann doch erstaunlich nah beieinander?
Kann man jetzt so eindeutig nicht sagen. Ich glaube, jemand, der in die DDR gekommen ist, von außerhalb, hat natürlich andere Phänomene im Blick. Also die FotografInnen aus der DDR, die sind natürlich mit ihrer tagtäglichen Erfahrung an die Themen herangegangen. Und die FotografInnen, die jetzt beispielsweise aus der BRD gekommen sind, gutes Beispiel ist Rupert, die ist bekannt für ihre Fotos aus der Musikszene. Es gibt sehr viele Motive von ihr, die gut bekannt sind, und die hat natürlich spontan auf so ein Thema, also sie hat Punks gesehen auf der Straße und hat da spontan zugegriffen, weil sie gar nicht wusste, dass es sowas in der DDR gibt und das für sie ein absolutes Phänomen war und dass sie auch noch so aussahen wie die im Westen und scheinbar die gleiche Musik hörten, den gleichen Kleidungsstil hatten und so weiter. Also ihr war das nicht bekannt und das ist natürlich etwas, worauf sie sofort zugegriffen hat, als ihr das begegnet ist auf der Straße. Das wäre jetzt ein Beispiel. Oder ich glaube, Wolf Lützen und Hans Pieler, die sind natürlich mit einem Hintergrundwissen gekommen, dass sie eine Strecke fahren wollten, die sie so ein bisschen an dieses On-the-Road-Checker-Werk erinnert hat. Also die waren eigentlich eher in so einem Abenteuermodus und fanden das spannend, diese Transitstrecke zu fahren. Die hatten extra ihr Auto umgebaut, hatten die Spiegel ausgetauscht, damit sie besser im Spiegel fotografieren konnten, weil man natürlich nicht offen die Transitstrecke fotografieren konnte. Und die hatten im Prinzip einen ganz anderen Ansatz, ein ganz anderes Bedürfnis als ein Tourist oder Ilse Ruppert, die im Prinzip journalistisch gearbeitet hat.
Oder auch Seti Furuya. Also wir haben auch einen japanischen Fotografen da, der mit seiner österreichischen Frau und dem kleinen Kind für, glaube ich, 2 Jahre in der DDR lebte und auch dann natürlich mit einem Alltagsleben auch fast genauso wie ein DDR-Bürger auf das um ihn Seiende geblickt und es fotografiert hat. Aber eben auch zumeist Farbe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Haben Sie leicht Kontakt zu den FotografInnen, so sie denn noch leben, gefunden? Haben die sich gefreut? Waren die überrascht, dass die Bilder wieder kommen? Also ist das Bildmaterial, was extrem stark publiziert wurde und gut zugänglich ist? Oder ist das eher etwas, was jetzt gerade so eine Renaissance erlebt, weil wir in Neuschwanstein haben?
Sowohl als auch, oder?
Also wir haben leicht Zugang gefunden. Wir haben tatsächlich angefangen, also anzurufen. Wir hatten eine lange Liste. Ich glaube, da waren 70, 80, 90 Namen drauf, die wir gerne haben wollten. Wir hatten eine Vorauswahl an Bildern und die wir dann, aus denen wir einen Konvolut zusammengestellt haben. Und dann wussten wir aber auch in der Genese, es ist notwendig, auch persönlich Kontakt aufzunehmen. Und wir hatten auch einige Kontakte, Telefonnummern von anderen bekommen. Und dann haben wir angefangen und merkten, dass nicht nur es sehr leicht war, ins Gespräch zu kommen, sondern dass auch sich interessiert hat, weil immer die gleichen Bilder abgefragt wurden. Und wir uns aber für das andere interessiert haben, dann auch oft Erstaunen geerntet und dachten, was macht ihr denn damit und wie wollt ihr das dann bauen? Und da waren sehr interessante kuratorische Gespräche, in denen wir sagen konnten, wie wir auf das Material blicken, wie wir das sehen. Und im Gespräch mit den Fotografen, Fotografinnen konnten wir da nicht nur sehr viele Hintergrundinformationen erfahren, auch über die Lebenswelten der Fotografierenden, sondern haben dadurch auch Zugang zu Material gefunden, was wir auf einem anderen Wege nicht bekommen hätten. Und dadurch hat sich natürlich auch in dem Ausstellung machen, es war ein sehr organischer Prozess, nennen wir das immer, hat sich das entwickelt. Und ja, das war so vorher nicht abzusehen. Das haben wir dann beschlossen, dass wir dieses Prinzip, wir wussten selber nicht, dass das so einfach und gut und fruchtbar sein würde und mussten natürlich mit dieser Gegebenheit, das war ein Geschenk, also diese Kontakte zu haben, diese Gespräche zu haben, das Vertrauen zu bekommen, die Fotografien zu bekommen. Hier kommt auch wieder die Physis eines Fotos ins Spiel. Also es ist nicht einfach nur, wir kriegen digitale Daten übermittelt und die drucken wir dann, sondern wir hatten die Originalabzüge, Vintage Prints, also wirklich gute Fotografien, die wir quasi nur noch rahmen und an die Wand bringen mussten. Und das war macht sehr viel aus für die Qualität der Ausstellung, für das, was dann auch sich überträgt auf den, der darauf guckt. Das nimmt man wahr, die Tiefe, die Farbigkeit, also die Farbigkeit auch wenn es nur ein Schwarz-Weiß-Bild ist, die Grautöne, die Abstufung, die Tiefe und so weiter.
Also ergänzend dazu wäre vielleicht noch zu sagen, dass wir sowohl FotografInnen in der Ausstellung haben, die noch aktiv sind, die auch besser bekannt sind, weil sie noch aktiv sind. Es sind aber auch viele vertreten, die gar nicht mehr als Fotografen arbeiten, die schon vor vielen Jahren aufgegeben haben. Also jetzt nicht im Sinne. Also die haben sich anders entwickelt, haben andere Interessen und auch beruflich sind sie anders eingestiegen. Und das war besonders spannend, dann zu den Leuten zu kommen, die auch vielen, die sich mit Fotografie auskennen, im Prinzip gar kein Begriff sind. Und da haben wir eigentlich eine ganz gute Balance von Leuten, die besser bekannt sind, wo man Bilder auch schon gesehen hat, in Ausstellungen, in Büchern und so weiter, und FotografInnen, die gar nicht mehr präsent sind. Und die sind sehr, sehr ansprechbar, wenn man das so sagen kann. Wie gesagt, wir haben da einen sehr guten Zugang bekommen und wir sind gerade auf so einer Schwelle. Also das Material ist da. Also es gibt gerade die Not, sich um Vor- und Nachlässe zu kümmern. Während unserer Ausstellungszeit gab es auch Bilder, die sind dann in eine Sammlung gewandert. Das ist gerade so eine spannende Zeit, herausfordernd auch, was eben die Archivlage anbelangt, weil es werden auch Dinge einfach irgendwann gar nicht mehr da sein, weil man eben nicht alles aufheben kann, weil Sammlungen sich oft für bestimmte Sachen interessieren. Und da gibt's im Moment noch viel Bewegung, aber das Zeitfenster schließt sich, glaube ich. Also wo man auch noch so einen freien Zugriff auf Archive, die bei den FotografInnen auch zu Hause oder in Atelierräumlichkeiten lagern hat.
Da haben Sie einen spannenden Punkt erwischt. Sie sind zum einen selbst Teil dieser Sortier- und Bewertungsbewegung. Mhm. Und zum anderen können Sie noch in Bestände greifen, die noch nah an der künstlerischen Bewertungsebene sind, weil ein Künstler, Fotokünstler sortiert ja auch aus und hebt auf und sortiert sein eigenes Werk an der Stelle. Dieses leicht Federnde, was Sie beschreiben, oder dieses vielleicht lyrisch zu nennen. Ich habe eine Geschichtslehrerin als Freundin vor Augen, die sagen würde, da brauchen wir erstmal einen ordentlichen Vorspann, da muss man erstmal klar machen, was ist die DDR. Und wenn ich dann mit einer Schulklasse durchgehe, und dann kann ich sowas angucken. Also eher so der Dokumentenzugang, den ich sehr ehrenwert finde, aber ich glaube, sie haben einen anderen gewählt, wenn ich den Titel richtig verstehe. Und dann haben sie jetzt noch den ganz schwierigen Weg aus einer räumlichen Präsentation, die ja auch noch mehr an Querbezügen liefern kann und an Gesprächen und an, sie können notfalls immer noch eine Woche noch mal was umhängen, macht man ungern, geht aber, oder abhängen oder noch mal sauber machen. Und jetzt haben sie das zwischen zwei Buchdeckel bringen wollen, müssen, dürfen. Wenn ich es richtig verstehe, ist dieses Buch gerade so in der Endphase. Mhm. Gibt es ein Plus, das Sie im Buch bieten, was in der Ausstellung nicht möglich war?
Wir haben sowohl bei der Ausstellung als auch der Publikation, das ist vielleicht der Punkt, der beides auch ganz gut verbindet, den Wunsch, überhaupt erstmal fürs Thema zu interessieren. Das heißt, es als ersten Schritt zu sehen, damit BesucherInnen der Ausstellung oder Leser des Buches sich vielleicht auch tiefergehend mit der Thematik beschäftigen. Und im Buch haben wir dafür einen Zugang gewählt, den wir selber sehr interessant fanden, weil es ist natürlich so, hat man sehr viele wissenschaftliche Texte, spart das Menschen aus, für die das ungewöhnlich ist, für die Texte zu lang sind, zu schwer verständlich. Hat man gar keine Texte, hat man ein Bilderbuch, was uns wiederum auch zu wenig gewesen wäre. Wir haben jetzt die Idee gehabt, verschiedene AutorInnen, die aus der Literatur kommen, die auch aus der Bildwissenschaft kommen, auf oder journalistisch tätig sind, sich mit konkret einem Bild zu beschäftigen und dazu einen in der Zeichenzahl begrenzten Text zu verfassen, der frei assoziativ sein kann, der mit einer persönlichen Note versehen sein kann. Also da haben wir unsere Bedürfnisse oder unsere Ansprüche, anders genannt, unsere Ansprüche relativ offen gelassen für die Leute. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben verschiedene Autoren, jetzt zusammen, die interessanterweise einen sehr schönen Kosmos entwerfen, wie man persönlich vielleicht einem ganz konkreten Detail im Bild einen viel weiteren Bogen schlagen kann, wie man auf ein Bild zugehen kann, ohne mit viel Faktenwissen zu kommen. Das heißt, dass die LeserInnen des Buches auch relativ niedrigschwellig Zugang finden können zu den Bildern, ohne dass der Anspruch runtergeschraubt wird. Das heißt, es passiert auf einer anderen Ebene. Wir erklären in dem Sinne nichts, aber wir bieten einen Zugang zu anderen Thematiken, die jetzt mit dem Bild alleine so nicht verständlich wären. Und geplant ist auch, noch Anmerkungen im Buch zu haben. Wir schreiben im Moment gerade noch an einem Glossar, das nochmal vertiefend gewisse Begriffe erklärt und so weiter. Und haben trotz allem aber auch Texte im Buch, die nochmal einen wissenschaftlicheren Zugang zu dem Material bieten, die zeigen, wie kann man auch in so einer Art und Weise mit dem Bildmaterial umgehen und sollte es auch.
Eine Frage hätte ich noch. Ich mache jetzt den Columbo noch so im Rausgehen noch ein. Mir geht es bei eigenen Ausstellungen so, es gibt immer so ein Bild oder ein Foto oder ein Objekt. Das gebe ich nur ganz schwer wieder her. Das ist mir so nahe gekommen durch diese Geschichte, dass ich denke, das gehört jetzt zu mir und zu meinem Umfeld. Gibt es sowas, ein Foto, was Sie gerne behalten hätten oder das Ihnen ganz familiär geworden ist?
Das ist echt schwer. Ja, also eines auf gar keinen Fall, nur eines. Es gibt sehr viele, zu denen ich zum Beispiel, und da haben wir Überschneidungen natürlich auch. Wir müssen dazu sagen, dass wir auf dem Weg, die Bilder zusammenzustellen, mussten wir uns sogar von Bildern trennen, die wir sehr lieb hatten, die aber in den Fluss nicht passten. Und wir dann in diesen poetischen Fluss, den wir in der Ausstellung entwickelt haben, also das ist schon fast auch ein künstlerisch-wissenschaftlicher Prozess, also der Annäherung und der Zusammenstellung des Materials. Und da sind auch Bilder auf der Strecke geblieben, die wir in unsere Herzen geschlossen haben, aber die jetzt nicht an die Wand und nicht in die Ausstellung gekommen sind. Vielleicht lasse ich das mal so stehen von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie du das beantworten würdest.
Also mir würde es jetzt auch schwer fallen, ein einziges Bild zu nennen. Aber es gibt natürlich Bilder, wenn man die sieht, da hat man sehr persönlichen Bezug mittlerweile dazu. Und wir haben selber auch jeweils ein Bild ausgewählt, um im Buch einen kurzen Text dazu zu schreiben. Aber auch diese Auswahl ist jetzt eigentlich nicht eine, wie soll ich sagen, das ist jetzt kein Lieblingsbild in dem Sinne, sondern einfach ein Bild, wo uns dazu was eingefallen ist.
Man muss auch sagen, dass tatsächlich die Bilder überschrieben wurden auch oder immer auch mit den, die sich fotografiert haben, zusammengelesen werden müssen für uns. Also für uns ist fast die Verbindung von Fotograf, Fotografin zum Bild nicht mehr zu trennen, weil sich sehr persönliche und sehr fast freundschaftliche Beziehungen zu manchen Fotografen, Fotografinnen entwickelt haben und dass wir das quasi auf die Person hinter der Kamera erweitern. Diese würde ich jetzt mal so spontan, dass die Person hinter der Kamera erweitern, ihre Frage. Und da hat sich ein riesiger Kosmos oder ein Horizont aufgetan, der noch lange nicht abgeschritten ist. Und wir eigentlich, das ist so ein bisschen der geheime Wunsch, dass es irgendwann wieder die Möglichkeit gäbe, da fortzusetzen. Weil wir haben einen kleinen Ausschnitt, auch wenn es 37 Fotografen, Fotografinnen sind, es bleiben so viele, so viele Werke, die wir gerne gezeigt hätten, das würden wir wahnsinnig gerne eigentlich fortsetzen. Also an den Rändern taumelt das Glück. 2 und 3 wäre sehr leicht möglich, würden wir sehr gerne machen.
Dann höre ich auf, fiese Fragen nach Lieblingsbildern zu stellen und freue mich, dass ich und damit auch diejenigen, die uns hören, mitgenommen haben, durch diesen poetischen Fluss eine Ausstellung zu machen und sich Dinge aus dem Herzen zu reißen, andere hineinzunehmen, eine kleine Familie aufzubauen auf Zeit und dürfen uns freuen, das Buch. Haben Sie einen Zeithorizont, wann wir das kaufen sollen?
Der Verlag ist M-Books in Weimar und erscheinen wird es wahrscheinlich jetzt im Spätfrühling, Frühsommer.
Es ist vorbestellbar, so viel kann man sagen,
ja,
auf den Seiten des Verlages. Aber wir freuen uns natürlich auch über jeden. Also wir werden auf alle Fälle unterwegs sein mit dem Buch und freuen uns natürlich dann, Leute zu begrüßen, mit denen wir darüber dann also persönlich auch reden können. Das ist für uns eine sehr schöne Aussicht, weil das viele Arbeiten am Schreibtisch ohne Kontakt ist dann nochmal, glaube ich, schöne Erfahrung dann mit den Leuten, die das zu sehen bekommen und zu lesen bekommen, dann auch persönlich auszuwerten.
Also für uns vielleicht die Chance dann bei der einen oder anderen Buchvorstellung oder Lesung dann das wieder ins Räumliche und ins Gespräch zu holen. Also wir freuen uns sowohl auf das Buch im Spätfrühling, Frühherbst.
Nein,
vielleicht perspektive Teil 2 und Teil 3 der Ausstellung. Und ganz herzlichen Dank für die Mitnahme durch diese Reise und die Bilder, die jetzt im Kopf aufploppen und die man vielleicht dann eben blätternd oder schauend noch erweitern kann. Ulrike Mönnich, Annette Jahn, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wir danken. Vielen Dank.